Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen, ich darf Sie und euch heute zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen. Und bei mir heute zu Gast ist kein Gast, sondern mein ab jetzt Kollege Steffen Groth. Er wird ab jetzt auch Co-Host sein des Kinderschutz-Podcasts. Lieber Steffen, ich freue mich, dass du da bist. Und wir machen jetzt diese Folge so ein bisschen Mix aus, natürlich dich vorstellen. Du darfst auch gleich noch erzählen, warum du das hier überhaupt mitmachst. Du bist Schauspieler, du bist Regisseur, du sprichst Hörbücher ein. Wir haben sogar zu Hause welche rumliegen, die du angesprochen hast von meinen Kids. Du bist sehr aktiv im Thema Menschenrechte, Tierschutz und so weiter. Aber du darfst gleich auch noch mal sagen, mit deinen eigenen Worten, wer du bist und warum du eigentlich jetzt plötzlich einen Kinderschutz-Podcast mitmachst. Hallo Steffen.
Schönen guten Tag. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist super. Und hier jetzt vor allen Dingen mitgestalten zu dürfen, freue ich mich sehr.
Was bewegt dich im Leben? Erzähl mal.
Naja, also ich kann ja mal so langweilig beruflich anfangen. Ich habe, ich bin jetzt seit irgendwas, keine Ahnung, ich glaube 27 Jahren oder so, 28 Jahren bin ich Schauspieler. Ich wollte das immer machen. Und es hat sich dann relativ bald, hat sich dann ein Interesse, was in dem Beruf ja natürlicherweise angelegt ist, hat sich ein Interesse für Psychologie ergeben. Aus Psychologie ist dann irgendwann da so die Frage nach dem Sinn entstanden und nach dem, wie gehen wir so miteinander um, wie leben wir, wie will ich eigentlich leben. Dann die Frage nach meinem persönlichen Sinn. Und irgendwann habe ich mir aber die überpersönliche Frage nach dem Sinn von allem gestellt. Ich habe mich sehr viel mit Sinnfrage grundsätzlich auseinandergesetzt. Ich habe mich sehr viel mit Religion auseinandergesetzt. Ich habe eigentlich so ein privates Studium der Weltreligionen habe ich gemacht. Davon ausgehend habe ich mich dann halt viel mit wie lebe ich, wie leben wir und wie kann man, habe ich immer viel, bin ich mit dem Gedanken rumgegangen, was kann mein Beitrag sein und wie kann ich mein Leben sinnvoll gestalten. Und bei der Frage nach dem Sinn der Existenz von allem bin ich noch nicht auf den allerletzten Schluss gekommen.
Schade, ich wollte dich jetzt fragen, was ist denn jetzt die Lösung für alles? Aber so weit bist du dann doch noch nicht.
Naja, ein bisschen doch könnte ich schon, aber da glaube ich, driften wir zu weit
das
ab.
Also
ich kann sagen, ich bin dann tatsächlich, ich bin gläubig, ja, aber non-konfessionell gläubig und nicht esoterisch non-konfessionell gläubig, sondern eher theologisch relativ tief in die Materie eingedrungen. Und mir macht auch da wieder Sinn, dass es einen Gott geben muss. Mhm. Aber ich muss jetzt hier keine Gottesbeweise oder sonst irgendwas, gibt's ja, ne? Aber das, genau. Und ich habe drei Kinder. Und gerade deswegen liegt mir halt Kinderschutz extrem, extrem am Herzen. Und vor allen Dingen auch die Frage nach der Ursache, weswegen wir Kinderschutz brauchen. Die Frage, warum es so viel Schwierigkeiten sowohl zwischen Erwachsenen als auch eben dann von Erwachsenen zu Kindern gibt, da habe ich halt auch sehr viel drüber nachgedacht. Ich bin verheiratet, ich lebe in Berlin und auch meine Frau ist für mich eine große Inspiration, über diese Themen nachzudenken, weil die Psychotherapeutin ist und mal für den Weißen Ring gearbeitet hat und aus dem Bereich Trauma kommt. Und da unterhalten wir uns halt viel über ihre Fälle, natürlich immer nicht namentlich. Also ich weiß nicht, mit wer da kommt, aber ich weiß zumindest, womit sie sich beschäftigt und bin auch da deswegen ein bisschen näher am Thema.
Ich erinnere mich noch an unser erstes Zusammentreffen beim Bau des Kinderschutznestes in Berlin. Und da haben wir genau darüber nämlich gesprochen, über dieses ganze Thema mit diesem Adultismus und was denn da so schief läuft. Warum da dieser große Unterschied ist zwischen dieser Erwachsenenwelt und der Kinderwelt und warum so viele Erwachsene eigentlich komplett an Kindern vorbei leben, vorbei entscheiden. Und wir versuchen ja jetzt mit dem Podcast da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, die Schwachstellen aufzuzeigen, aber eben auch Verbesserungsvorschläge zu machen. Wir tauchen ein jetzt mit einer Serie. Wir waren neulich bei der Verleihung des Deutschen Kinderschutzpreises und literally jeder auf der Bühne hat Adolescence empfohlen. Hat gesagt, guckt euch diese Serie an. Und da habe ich gesagt, ich will die nicht gucken, weil ich habe keine Lust in meiner Freizeit, das auch noch mehr anzugucken, das ganze Elend. Hab's dann aber gemacht, damit ich ein bisschen vorbereitet bin. Ich muss sagen, mich hat sie nicht ganz so abgeholt.
Du hast es aber geguckt jetzt?
Ich habe
also
sie
komplett alle vier Folgen.
Ich habe sie mir angetan. Ich bin zwischenzeitlich ein bisschen abgedriftet, weil es war mir zu krass. Für mich, aber wir fangen jetzt mal vorne an. Wir reden am Ende noch drüber, was mir nicht gepasst hat. Aber wir fangen jetzt erstmal an, drüber zu reden. Was hat dich gecatcht? Warum fandst du die gut?
Also man muss sagen, ich bin ja nicht nur Schauspieler, ich bin ja auch Regisseur und ausgewiesener Filmfreak. Ich bin mit meiner Sinnausrichtung, von der ich gesprochen habe, bin ich auch immer auf der Suche nach dem Sinn in Medien. Ich bin auch großer Podcast-Fan und suche halt alles immer, was Entwicklungsthemen bespricht und Sinnthemen. Und das ist auch eine meiner größten Schwierigkeiten innerhalb meines Berufes, weil ich wenig bisher von produzentischer oder auch Autorenseite kennengelernt habe, die sich wirklich darauf ausrichten, Dinge zu machen, weil Medien sind ja eigentlich dazu da, um einen gesellschaftlichen Wandel zu begleiten, um andere Ideen aufzumachen, wie wir leben können. Und natürlich sollen sie dabei unterhalten. Aber wenn es reine Unterhaltung ohne irgendwas anderes ist, dann ist es halt, ich glaube, der Fachbegriff ist Kacke. Dann ist einfach Kacke. Und deswegen hat mich halt Adolescence schon mal wahnsinnig gekriegt. Und mich hat es gekriegt, weil ich es extrem sinnvoll finde, weil ich finde, dass es auf unglaublich vielen Ebenen was über Gesellschaft sagt, was über die Schwierigkeiten, denen in diesem Falle unsere Jugend ausgesetzt, also unsere Jugend, aber eben auch dann unsere Kinder ausgesetzt sind, die Probleme, denen Familien ausgesetzt sind, die Probleme, die wir im Bildungsapparat haben. Und nun ist es ja eine sehr britische Kiste, das Ganze. Und dennoch ist es, finde ich, kann man sagen, es ist der Westen und westliche Strukturen sind, glaube ich, überall in den anderen Westen, also auch in unserem deutschen Westen oder zu übertragen. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und dann kommt halt eben auch noch dazu, deswegen sagte ich Filmfreak und Regisseur und auch Autor, also Drehbuchautor bin ich. Ich schreibe jetzt auch gerade an meinem ersten Roman. Es ist unfassbar gut geschrieben. Es ist unfassbar umgesetzt, was die Regie angeht, was die Kollegen da abfackeln, die Schauspielkollegen, ist unfucking fassbar. Ich bin auch ein großer Freund, wenn auch da wieder, für mich kommt immer der Inhalt vor der Form. Die Form ist aber so gut und unterstützt den Inhalt so fantastisch, dass ich es einfach auch, also sowohl inhaltlich als auch filmisch, so sehr feiere, wie, glaube ich, nichts mehr so sehr wie in den letzten 12 Jahren. Aber mich interessiert jetzt vor allem, warum es dich nicht gekriegt hat. Und dann sage ich dir danach, was mich daran gekriegt hat.
Wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz für die Leute, die sich das nicht angeguckt haben, die vielleicht kein Netflix haben oder die auch sagen, boah, ich kann so krasse Themen nicht mehr. Es geht ganz grundsätzlich um einen Femizid, aber eben ausgeübt von einem Jungen. Der ist 13, der Kerl, und bringt am Ende eine Klassenkameradin um. So, und das wird quasi, es fängt hinten an, es fängt mit der Verhaftung von dem Jungen an. Und dann wird erst so langsam unraveled, was da eigentlich passiert ist und wie es dazu gekommen ist und wie dieser Junge dann übers Internet in diese Inselszene, also in diese von Männern ausgehende Frauen, wirklich Frauenhass-Bewegung reingekommen ist. Genau, und ich muss ganz ehrlich sagen, das fing an und mich hat das so ein bisschen gestört, dass es, ich bin so dran gewöhnt, dass Filme so mit Schnitten und Perspektivwechseln und tralala auskommen. Jetzt weiß ich natürlich, dass ausgerechnet das ist, was du so toll fandest, dass das in einem Rutsch runter erzählt wird. Quasi wie beim Theater. Es ist ein Take und dann wird einmal durchgeschauspielert und alle sind on point da. Und ich kann das verstehen, dass man als Filmfreak das super geil findet. Mich hat es angestrengt irgendwie, aber vielleicht bin ich da einfach auch schon zu verwöhnt. Das kann natürlich auch sein. Und was mich aufgeregt hat, also ich wollte es eigentlich erst am Ende erzählen, ja, aber jetzt machen wir trotzdem jetzt. Die große Frage nach dem Warum. Die Serie geht nur punktuell so ein bisschen darauf ein, ne? Ein Vater, der nicht so ganz emotional da war. Das ist zwar ein vordergründig gutes Familien, so durchschnittliches Familienleben. Und ich denke mir die ganze Zeit, da muss mehr gewesen sein. Also wir verkacken ja alle als Eltern irgendwo. Wir haben alle irgendwo unsere blinden Flecken. Aber deswegen gehen unsere Kinder jetzt nicht hin und ermorden Klassenkameraden. Und mir war das nicht tief genug auserzählt, wie es denn sein kann, dass ein Kind unbemerkt in so eine Szene abrutscht und absolut niemand irgendwas davon mitkriegt. Vielleicht habe ich aber auch nur diese Abwehrhaltung, weil das für mich der absolute Albtraum wäre, selber in dieser Rolle zu sein. Dass ich plötzlich merke, mein Kind ist mir komplett entglitten und ich habe es nicht gecheckt, obwohl ich immer das Beste wollte.
Das kann ich super nachvollziehen. Ich finde gerade den Punkt, also ich meine, natürlich, das ist ja es passiert das Schlimmste, was überhaupt passieren kann, was einem, also genau wie du sagst, was einem als Elternteil passieren könnte, dass ein Kind so abrutscht. Und dadurch, dass das aber so dramatisch und so schrecklich ist, finde ich, hätte es die Kraft möglicherweise, und das bleibt noch zu beweisen, ja, aber es könnte die Kraft haben, Leute aufzuwecken. Dass die wirklich sagen, okay, fuck, also nur mal angenommen, das wäre jetzt wirklich etwas, was passieren könnte. Ich habe alles getan und mein Kind rutscht trotzdem im Netz ab. Dann müssen wir halt auf politischer Ebene müssen wir gucken, wie können wir Regulationen im Netz doch machen. Und das ist natürlich ein sensibles Ding, weil wir reden dann auch über Zensur und so. Ja? Und ich nenne es jetzt Regulation, aber andere würden laut Zensur rufen. Und dennoch, dass ich halt anders in Kontakt bleiben muss mit meinen Kindern. Weil das Coole ist ja, die Eltern sitzen am Schluss da und er sagt, aber wir sind doch nicht schuld, oder? Und die Mutter sagt, ich glaube, es ist das Beste, wenn wir anerkennen, dass wir Schuld tragen. Das ist revolutionär. Das ist psychologisch revolutionär, dass Familien anfangen anzukennen, dass sie eine Verantwortung tragen für das. Und weil was ihnen nicht gelungen ist, ist so mit dem Kind im Kontakt zu bleiben, genauso übrigens wie auch der, was sehr deutlich zu sehen ist, der Vater mit seinem Sohn in der Schule. Er erfährt von dem Sohn in der Schule nur im Rahmen, also es ist sozusagen der Kommissar. Der Kommissar kommt, probiert das aufzuklären, für alle, die es nicht gesehen haben, probiert das aufzuklären, geht an die Schule des Jungen, übrigens auch wieder filmisch fantastisch, auch alles in einer Einstellung gedreht, dazu sage ich auch gleich noch was. Er geht in die Schule und sein Sohn ist eben ein Kind, das auch auf diese Schule geht, nicht in den Fall, also halt nur so sehr eingebunden, als dass er ein Kind ist, das in dieser Schule eben auch ist. Und der erklärt dem Vater etwas über Kommunikation von Emojis auf Instagram, was der Vater einfach nicht kapiert. Das ist für ihn aber eine Einsicht, die ist für den Fall wahnsinnig relevant und er kriegt auch darüber plötzlich einen Kontakt zu seinem Sohn, weil er merkt, in welcher Welt er sich eigentlich bewegt. Und wir wissen das halt alle nur wahnsinnig wenig. Und das Einzige, was wir dann an der Stelle machen können, ist halt so früh, also glaube ich zumindest, ist so früh wie möglich zu beginnen, einen Kontakt zu unseren Kindern herzustellen, der so augenhöhig ist, so sehr auf Augenhöhe, dass wir. Und dann kann man immer nur hoffen. Man kann nur hoffen, dass die offen bleiben. Man kann nur hoffen, dass sie teilen. Und man kann nur hoffen, dass sie im Kontakt mit einem bleiben wollen. Aber dafür können wir sorgen, indem wir versuchen, und ich bin nicht so ein großer Freund von Eltern als Freunde, weil auch da sind dann Beziehungen verwischt. Eltern sind Eltern und Kinder sind Kinder. Und die sollen auch ihre guten Geheimnisse haben. Und die sollen teilen können, was sie teilen wollen. Und dennoch möchte ich gerne, dass, also können wir es versuchen zu schaffen, dass wir Ansprechpartner bleiben. Wenn sie merken, okay, ich bewege mich in, und dass wir diese Themen auf den Tisch bringen und dass wir sagen, du pass auf, wenn sich bei dir im Netz, du musst mir nicht alles erzählen, was du da machst, aber wenn du anfängst, schlechte Gefühle zu haben, dann bitte komm zu mir und teile mit mir, was du teilen kannst, aber bitte komm zu mir. Und das haben die verpasst. Die sind als diese Normalo-Familie in ihrem Alltag einfach so, jeder macht so, was er will und ja klar, die Kids sind irgendwie im Netz und keine Ahnung was. Und da ist es dann passiert. Da sind die aus dem Kontakt gegangen. Und natürlich wird auch nur angerissen, dass du, ich verstehe, was du meinst. Ne? Es wird nur angerissen, was zum Beispiel, wie Gewalt der Vater zeigt sich im Umgang mit dieser Situation, die natürlich unmöglich ist, da gut mit umzugehen. Aber er reagiert halt, wie ein Mann darauf reagiert, anders als die Frau, nämlich mit Gewalt. Also mit Ausagieren von Aggression. Ja? Er verprügelt niemanden, er macht nichts ganz Schlimmes, aber das ist sein Weg, irgendwie das rauszulassen. Er rastet aus, er brüllt Leute an, er wird irgendwann über Sarkasmus dann laut. Und ich denke dann darüber nach, okay, und er spricht auch über seinen Vater. Also das heißt, wir reden über auch über Männlichkeit, wir reden über transgenerationale Gewalt, die sich fortsetzt in Familien, die er nicht bearbeitet hat. Der ist nicht, also weil weil diese Themen bearbeiten heißt für mich, wirklich therapeutisch zu arbeiten und wirklich daran zu gehen. Und es ist auch immer noch ein totales Tabu. Also, und ich glaube leider auch immer noch für Männer ein größeres Tabu als für Frauen therapeutisch zu arbeiten. Und auch die Esoterik spielt uns da nicht so gut zu, weil die mal ganz viel so rüberwischt und dann macht man doch ein bisschen und dann meditiert man sich irgendwie einen weg. Aber du kommst damit meiner Meinung nach nicht an die Wurzel von etwas, was so tiefliegend ist und sich so stark fortsetzt, da musst du halt ran. Das finde ich, ist für mich alles angelegt in dem Ganzen. Und für mich, und was ich halt so bemerkenswert fand, ich habe dann auf Social Media, es ist halt wahnsinnig rumgegangen. Ne? Es war halt ein Hype, es ist rumgegangen, auf Instagram habe ich ganz viel gesehen. Und das Lustige ist, und das meine ich mal halt mit der, ich fand die Vielschichtigkeit fand ich halt so toll. Auch die, ich finde ein bisschen hat meine Frau auch moniert, sie meinte, ja, naja, eigentlich, wir gucken uns halt ganz viel den Täter an. Und es passiert auch so ein bisschen, dass ich irgendwann denke, oh scheiße, der arme Junge, aber er ist der fucking Predator. Er hat's getan. Und das ist natürlich, kann man dann über Täter-Opfer-Umkehr auch sprechen, muss man wahrscheinlich an der Stelle auch sprechen. Und dennoch muss man aber auch anerkennen, dass der halt gerade, der ist noch ein Kind. Und das Schlimme ist, er ist damit auch ein Opfer. Wenn ich jetzt aber mit den Eltern gegenüber säße und das wirklich passiert wäre, dann würden die mich dafür wahrscheinlich auch nochmal umbringen wollen, zumindest gefühlsmäßig, sie würden es nicht tun. Aber eigentlich ist es eine Unmöglichkeit zu sagen, er ist ein Opfer, aber er ist es leider.
Ja, und da wird's dann, ich bin absolut bei dir. Ja.
Und da wird es schwierig, ja. Aber vielschichtig.
Ja.
Und dann muss man über Verantwortung reden und man muss auch über Gesamt. Und wenn ich mir dann und dann gucke ich mir die Schule an. Und dann denke ich, okay, was passiert denn eigentlich? Wie sind denn die mit den Schülern in Kontakt? Du siehst ganz viel, also diese Kamera fährt ja in dieser einen Einstellung dann immer so durch so Räume. Und ich kenne das von meinem 16-Jähriger erzählt mir ja, die eine Lehrerin bei uns, die wirft immer YouTube an in Chemie. Die macht dann einfach YouTube an. Und dann guckt die aus dem Fenster und keine Ahnung was. Und wir auch. Was weiß ich denn, kann ich ja auch zu Hause alleine machen oder gar nicht? Interessiert mich eh nicht. Chemie ist nicht sein Fach. Also wo findet da wirklich Kontakt statt? Wo findet da wirklich ein Austausch statt? Reden die darüber oder reden die nicht darüber zwischen Lehrern und Schülern? Also was für ein Umfeld ist das? Die sind unglaublich alleine. Und wo gibt es einen ehrlichen und wirklichen Kontakt in dieser Welt, die sich so sehr in den Raum verschiebt, und damit meine ich das Internet in den Raum verschiebt, der einfach so viel Geheimnisse bergen kann und auch den größten Horror, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Alles das findest du halt da. Und Darknet kommt doch jeder rein. It's not a problem. Kann ich googeln, wie ich da reinkomme. Also da, wir müssten ganz anders aufgestellt sein, gesamtgesellschaftlich, und wir müssten ganz anders da reden. Und auch das Thema Schule wird da für mich sehr und auch super schlau. Sie sagt, warum die eine Kommissarin sagt dann zu ihrem Kollegen, ey, warum stinkt das immer so? Warum stinkt das hier immer noch so? Und für mich sagt es dann eigentlich nur, warum ist es ja eigentlich immer noch wie immer? Ja? Und es ist nicht nur immer noch wie immer, sondern Kontakt wird merkwürdiger. Und wenn ich jetzt nur mal auf Deutschland gucke, Rahmenpläne ändern sich nicht. Why the fuck don't they? Warum gibt es eigentlich nicht schon längst Beziehungsunterricht zum Beispiel neben dem Sexualkundeunterricht, wo einfach nur Geschlechtsteile besprochen werden und Hormonlagen und so? In Biologie findet es dann statt. Nee. Warum gibt es nicht irgendwas, was ein bisschen in eine psychologische Richtung geht, wo diese Kiddies in diesem Hormonwahnsinn, ich erinnere mich noch an diese Zeit, es ist ein Wahnsinn, was da los ist. Was mache ich als Junge mit dieser Hyperobjektifizierung, der ich mich nicht erwehren kann? Was mache ich mit diesem, und sorry, ich sag's so direkt, aber was mache ich mit der Erektion im Matheunterricht, die ich nicht zuordnen kann? Was ist das? Was ist hier los gerade? I don't know. Fuck, what's going on? Und das müsste alles besprochen werden. Und das wird alles, finde ich, in diesem Ding berührt. Und jetzt komme ich zum letzten, und dann mache ich auch einen Punkt. Ich finde, wo du sagtest, du bist vielleicht zu verwöhnt. Es hat filmisch ein paar Mal schon gegeben, Projekte umzusetzen in einer Einstellung. Und ich dachte immer so, ey, krass, der arme Kameramann, der hat bestimmt Rückenschmerzen gehabt, weil du musst die Kamera ja die ganze Zeit tragen, ne? Wahnsinn, was das für eine körperliche Anstrengung gewesen sein muss für den armen Mann. Respekt, ihr habt es irgendwie echt hingekriegt. Na, vielleicht habt ihr an der einen Stelle geschummelt und doch einen Schnitt gemacht. Weiß ich nicht. Aber vielleicht auch nicht. Wenn, dann I salute you. Aber ich weiß gar nicht, warum macht ihr das denn? In diesem Falle allerdings war es der erste Versuch, der für mich sich ausgezahlt hat, weil er etwas sagt. Kamera muss für mich immer was sagen. Und Kamera sagt in diesem Falle, es passiert etwas, was nicht mehr aufzuhalten ist. Und Dinge werden in Gang gesetzt, die einen Sog haben. Und mich, anders als dich, ich verstehe, dass einem das reinzieht, war das ganz anders. Und man denkt sich so, irgendwas ist ganz anders. Auch das ist geil, weil das creepy ist. Das macht die ganze Zeit mit mir so, oh fuck, es hört nicht auf. Und es hört ja für die, und es passiert eigentlich, was weder für den Jungen, noch für die Familie, noch für die Ermittler Realität ist. Nämlich, es geht etwas los und hört nicht mehr auf. Und es hört dann erst auf, wenn das Ding zu Ende ist. Und dann hört es natürlich immer noch nicht auf. Ja, für die geht es dann, ne, wenn angenommen es gäbe die, ist die Geschichte damit ja nicht abgeschlossen. Ah, übrigens, einen Aspekt noch inhaltlich fand ich auch spannend. Die Position von den Mädchen in Familien, die dann zu Frauen werden. Dieses Ausgleichende, dieses Mädchen, was die tragen muss, es ist so schlimm. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, oh Gott, was macht denn das mit ihr eigentlich? Die hat jetzt plötzlich einen Bruder, der einen Femizid verübt hat. Was macht denn das mit der? Und alles, und was ihr Impuls ist, ist dann, und ich glaube, das ist eine Position, die viele Mädchen immer noch haben, auszugleichen. Da zu sein für die Eltern. Das Kind für die Eltern. Anstatt die Eltern für das Kind. Also auch das ist eine Sache, die es extrem viel gibt. Und deswegen sage ich, andere Leute entdecken noch ganz viel anders. Das habe ich nicht zu Ende geführt vorhin. Ich bin ein Freund von geschlossenen Bögen und langen Bögen, wie man merkt. Entschuldige mich auch jetzt dafür, aber vielleicht kann auch jemand was daraus ziehen. Wenn ich mir angucke, was in Social Media los gewesen ist, haben halt ganz viele Leute dann gesagt, ja, endlich gibt es eine Serie über das Thema Incels. It's not. Es ist keine Serie über Incels. Endlich gibt es eine Serie über Femizide. Endlich gibt es eine Serie die Schwierigkeiten, die das Internet, denen wir als Eltern und die Kinder vor allen Dingen gegenüberstehen, wenn wir das Internet betrachten. And it's not. Es ist all das. Und deswegen finde ich es so vielschichtig und wahnsinnig schön. Und etwas, wo ich denke, das ist eine Serie, die kommt als in dem Genre Krimi. Und ganz oft, wer Tatortgucker ist, weiß es, ist es einfach nur leeres Zeugs oder probiert jetzt ein bisschen Kunst zu machen oder so. Und ganz selten wird wirklich ein gesellschaftlicher Impuls, der aber in diesem Krimi könnte der total angelegt. Wir könnten lauter Probleme sichtbar machen durch Krimi. Und es passiert so selten und da passiert es in einer Form, die so vielschichtig und so für mich, für dich jetzt nicht, tut mir leid, aber die so vielschichtig behandelt wird, wie ich es ganz lange nicht gesehen habe. Und jetzt mache ich einen Punkt. Deswegen finde ich es toll.
Schön, jetzt hast du so viele Punkte angesprochen und ich dachte die ganze Zeit, oh, da könnte ich. Ja, nächstes Mal unterbreche ich dich. Ich fange hinten an.
Und jetzt ist alles weg.
Ich fange hinten an.
Okay.
Was du gesagt hast mit dem Mädchen, da bin ich jetzt gerade auch so ein bisschen mindblown, weil ich habe das zwar wahrgenommen, aber ich hätte es jetzt tatsächlich nicht so ausformuliert, weil mein Fokus auf dieser weirden Sohn-Vater-Mutter-Geschichte war. Und das ist genau der Punkt eigentlich. Da sind wir schon mittendrin. Und das ist ja was, was am Ende auch wieder zusammenhängt. Und du hast völlig recht. Mädchen bekommen von klein auf beigebracht, dass sie die Emotionen von allen um sie herum regulieren müssen. Und da sind wir dann auch in der Erwachsenenwelt. Wie viele erwachsene Frauen in Partnerschaften, weit weg von toxischen und jetzt per se gewalttätigen Beziehungen, wie viele Frauen sich dafür verantwortlich fühlen, die Launen ihres Partners auszubalancieren und eins springen auf Glas, auf Glasscherben, um die dann auf Eierschalen, um die rumlaufen, weil die jetzt irgendwie in einer weird Mood sind. Und an dem Punkt war ich selber auch schon. Und das geht immer so weiter. Und dann sind wir nämlich wieder bei dem Thema von erwachsenen Männern, wie es auch hier ist. Die sind total konfliktscheu und die können ihre Emotionen nicht regulieren. Die sind einfach nur super weird. Es ist alles auf den Schultern dann der Mutter, wenn sie dann Kinder hat. Und das ist einfach so grundverkehrt. Und auch dieses, dass Frauen, also Mädchen jetzt in dem Fall, dann in diese Versorgerrolle reingehen, anstatt dass sie einfach auch mal ausrasten. Also dieses Thema. Also warum rastet die denn nicht komplett aus und zeigt sich selber in dieser Überforderung? Nein, sie geht direkt rein in diese Regulationsgeschichte. Absolut. Also danke, dass du das gerade angesprochen hast. Und auch dieses ganze Thema dieser Junge ist ganz offensichtlich emotional vernachlässigt. Und das ist ja jetzt, wir sind ja im Kinderschutz-Podcast, das ist ja eines der Themen im Kinderschutz. Wir schaffen es nicht mal hin, wir bekommen es nicht mal hin, Kinder wirklich vor sexuellem Missbrauch, vor körperlicher Gewalt und so weiter zu schützen. Und wir sind noch gar nicht mal am Anfang beim Thema emotionaler Vernachlässigung. Es geht immer darum, ist das Kind ordentlich angezogen, hat das genug zu essen. Dieses Kind hatte nach außen alles, dieser Junge in dieser Serie, aber es fehlt an emotionaler Resonanz. Und wie du gerade auch richtig angesprochen hast, wo du den Bogen geschlagen hast zur Schule. Es ist kein einziger Erwachsener im Leben dieses Jungen, der dieses Kind wirklich sieht, wirklich wahrnimmt und wirklich in einer ernstzunehmenden Beziehung auf Augenhöhe mit diesem Kind ist. Weil, wie du auch am Anfang gesagt hast, ich bin ganz bei dir, dieses ganze Thema Eltern auf Augenhöhe, ja, Freunde, nicht ganz. Ich sag immer, es ist schön, wenn man irgendwann, wenn die Kinder älter werden, mein Großer ist jetzt schon fast 20, wenn man irgendwann raus kann aus der Mutterrolle, rein in die Freundesrolle, aber man muss natürlich diese Elternrolle trotzdem erstmal 15, 20 Jahre, ne, ausfüllen ordentlich. Ich bin da ganz bei dir. Aber trotzdem einfach dieses, dass Beziehung über Erziehung geht und Beziehung auch wichtiger ist als beispielsweise Lehrpläne von A nach B abzuarbeiten, die einfach noch von vor 100 Jahren sind und die überhaupt nicht dem gerecht werden, womit Kinder und Jugendliche sich wirklich auseinandersetzen. Und da finde ich so frustrierend, weil wir sind doch eigentlich schon viel, viel weiter. Das ist doch alles wissenschaftlich schon längst durchdiskutiert und ausstudiert, dass, wenn Kinder und Jugendliche sich mit Themen befassen, dass sie sich dann nicht aufs Lernen konzentrieren können. Und das macht ja auch Sinn. Wenn wir gerade krassen Liebeskummer haben, dann sind wir auf der Arbeit auch nicht so leistungsfähig. Und wenn wir dann durch diese ganzen hormonellen Veränderungen gehen und durch diese ganzen Sachen, die du jetzt gerade auch angesprochen hast, und dann niemand da ist, der das irgendwie auffängt, und dann geht es nur darum, wie konzentrierst du dich und wie sind deine Noten. Das kann es doch nicht sein. Es kann nicht sein, dass unsere Kinder 8 bis 10 Stunden am Tag an einem Ort sind, an dem nicht in Beziehung gegangen wird mit ihnen. Und ich bekomme es auch bei meinen Teenagern mit. Das ist ein absolutes Elend. Und dass man da dann nicht zusammensitzt und sagt, wir lernen, wie gehen wir mit Konflikten um? Wie regulieren wir Emotionen? Ich habe neulich erst ein Interview gelesen mit einer amerikanischen Psychologin, die gesagt hat, der durchschnittliche Erwachsene hat die emotionale Regulationsfähigkeit eines 8-jährigen Kindes. Wo ich gedacht habe, ja, könnte ich unterschreiben. Und wir haben jetzt hier Eltern, die selber nicht in Beziehung sind. Man hat auch das Gefühl, die sind gar nicht in einer ernsthaften Beziehung miteinander. Die verwalten ihre Familie, die verwalten ihr Leben, die hetzen von To-Do zu To-Do, so wie wir es auch oft machen. Und dieses ganze Thema in Beziehung miteinander gehen, sich wirklich wahrnehmen und dann eben auch den Raum haben, mit Problemen zu kommen, sich anzuvertrauen, das ist alles da überhaupt nicht. Und vielleicht hast du wirklich recht mit dem, was du am Anfang gesagt hast. Vielleicht ist das ein Wake-up-Call für Eltern, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben und die diese Serie gucken und sich dann denken, bin ich eigentlich da? Bin ich eigentlich anwesend? Oder verwalte ich meine Kinder einfach nur?
Ja, na und vor allen Dingen auch, wenn du sagst, dir war das nicht zu, da hätte es ja wesentlich mehr geben müssen davor. Ich verstehe die Idee, also und wahrscheinlich ist es nicht nur eine Idee, sondern auch eine Realität, dass eher aus so etwas dann aus einem schwer vernachlässigten, schwer misshandelten Kind ein selber misshandelnder Mensch wird. Ja, ist ja auch nicht so schwer, dahin zu denken, aber es könnte halt wirklich ein Wake-up-Call sein, weil die Identifikation leichter ist. Also man sieht eine, also in Anführungszeichen, wie auch, ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders ausnenne, eine in Anführungszeichen normale Familie, ja. Mhm. Also so ganz normaler Job, ganz normales, die haben ein Haus, ein kleines und irgendwie ihr Business und er geht gerne in den Baumarkt, ist sein Lieblingsort und so. Also so, irgendwie halt so normalos. Und irgendwie kann ich dann sagen, ich bin ja auch irgendwie so ein Normalo, keine Ahnung, ist das bei mir, wie ist denn das bei mir eigentlich? Und natürlich haben ja auch Studien ergeben, dass die auch unsere Aufmerksamkeitsspanne, die war mal kurz über der eines Goldfisches und ist jetzt darunter gerutscht tatsächlich.
Wow.
Also sind soziologische Studien aus Harvard tatsächlich, vom Soziologie-Department, bemerkenswert. Und deswegen ist immer die Frage, wie viel kommt an, wenn die sowas gucken? Aber das ist halt meine Hoffnung. Und gerade deswegen habe ich auch die Hoffnung, weil es ja in 4 Folgen abgehandelt ist. Es ist nicht eine Folge und es ist auch nicht ein Film, der ist dann so irgendwie so weg, sondern 4-mal habe ich einen Impuls, okay, irgendwas läuft hier echt sauschief. Und in diesem, was dich ja auch belastet, also wenn ich dich richtig verstanden habe, das Wort hast du nicht benutzt, aber was dich ja auch belastet hat in der Art und Weise, wie sie es gemacht haben, ist es so, ist irgendwie creepy, das zieht einen so rein und man denkt so, oh, ich halte das gar nicht so richtig aus. Wann ist denn hier mal Schluss jetzt? Ich kann mir das nur ganz schwer irgendwas ist ganz merkwürdig. Wieso geht denn das immer weiter?
Absolut.
Wo ist denn, das ist außerhalb meiner Sehgewohnheit und es ist mir unangenehm an irgendeinem Punkt und genau das finde ich halt das Geile. Genau, ja. Und ich glaube, was noch eine große Schwierigkeit empfinde, wenn du von Schule sprichst und von dieser Art und Weise Kontakt. Und ich muss auch sagen, diese Regulationsfähigkeit, da nehme ich mich auch nicht aus. Ne? Also, weil ich kenne es ganz genau. Ich hab vielleicht inzwischen ein größeres Bewusstsein entwickelt, wann ich gerade wieder wann ich in Schwierigkeiten komme, dass das hochkommt, ja, entweder im Gespräch mit meiner Partnerin oder im Straßenverkehr oder mit der blöden Frau an der Kasse, die mich nervt und doof anquatscht, Oder was auch immer. Oder natürlich als Elternteil kennt man das auch, wenn ein Kind immer wieder auf den gleichen Knopf drückt und es bestimmte Verpflichtungen gibt und es nicht mitmacht und nicht so macht, wie du willst gerade. Ich kann es inzwischen besser, aber das ist halt wirklich richtig Arbeit und richtig Übung. Und am Ende angekommen bin ich auch voll noch nicht. Also und die große Schwierigkeit, da denke ich dann halt, ist auch, wenn wir über Schule sprechen und was ich total richtig finde, was du sagst, dass es da halt keinen Kontakt gibt und es gibt auch keine Ausrichtung auf Kontakt als etwas Wichtiges. Also als etwas zu Behandelndes, als etwas, was man übt und wo man bestimmte Dinge tun könnte, um emotional anders in Kontakt zu kommen, dass da dann auch sogar, wenn das ginge, ist immer noch die Schwierigkeit, okay, Hauptkontakt ist aber immer noch der Familienraum. Das heißt also, die können es voll mit dem Arsch wieder einreißen. Alles, was ich in der Schule dann irgendwie an tollen Dingen implementiere, da kann man dann irgendwie hoffen und ich würde beten, aber hoffen und beten, du verstehst hoffentlich, was ich meine. Und dann aber gucken und dann gucken, okay, shit, dann sind die da aber ganz anders zu Hause. Das heißt, eigentlich müsste man ja ins Boot holen, die Schüler, die Lehrer und die Eltern. Das wäre der geilste Wandel, der passieren könnte, dass man erstmal überhaupt ein Bewusstsein schafft dafür zu sagen, Leute, merkt ihr es? Wir bräuchten es alle. Ihr braucht es, jeder Einzelne von euch. Ihr braucht es für euch, für den Verbund, weil dann wird es nämlich schöner. Und dann können wir als Gesellschaft überhaupt nur gesunden in dieser Welt, die es ja umso mehr braucht, Menschen zu haben, die anders drauf sind, dass wir, und vielleicht geht es ja am Endeffekt, ich möchte nicht zu doomsdayig werden, aber vielleicht geht es im Endeffekt zumindest, dass wir gut als Menschheit weiter leben können. Darum geht es nämlich, weil es geht nie, also wenn ich jetzt so über Umweltbewegungen nachdenke, dann heißt es oft, es geht darum, dass die Welt weiter existieren kann. Nee, darum geht es gar nicht, die scheißt auf uns, die Welt. Die wird schön weiter existieren, wenn es uns nicht mehr gibt. Es geht um die, ob wir weiter existieren können. Und da geht es halt wirklich meines Erachtens, dass wir innerlich an uns arbeiten, damit es äußerlich besser läuft. Und das ist natürlich dann das Thema, kann man auf alles anwenden, aber ganz besonders eben auf den Kinderschutz, weil wenn wir Kinderschutz nicht betreiben, dann werden daraus keine Menschen, die sich positiv in die Gesellschaft oder werden nur schwerlich Menschen, die sich positiv in die oder so positiv in die Gesellschaft einbringen können, wie sie sich einbringen könnten, wenn sie eine gesunde Kindheit in Anführungszeichen und eine schöne Kindheit mit allen Verletzungen haben wir alle irgendwie. Ich rede jetzt gar nicht von den absolut blühenden Feldern und dem Paradies, sondern ich rede davon, dass wir normaleren Herausforderungen gegenüberstehen als Kinder, als wir das jetzt im Moment müssen.
Ich habe gerade so ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil in dem Moment, in dem du das gesagt hast, mit diesem eigentlich könnte man das aufs große Ganze, da hatte ich nämlich genau diesen gleichen Gedanken. Wir haben ja so ein kleines Vorgespräch vorhin gehabt, wo wir über die Weltlage auch gesprochen haben. Und ich habe mir gerade wirklich gedacht, ja, wenn wir Erwachsene hätten, die diese schwere Arbeit machen würden, des an sich selbst Arbeitens, des Aufarbeitens, in Therapie gehen, sich mal wirklich ernsthaft mit seinen Issues beschäftigen. Wie viel weniger Kriege hätten wir? Wie viel weniger absolute Psychopathen hätten wir in irgendwelchen Regierungspositionen? Und wie viel wertschätzender würden wir nicht nur mit der Welt, sondern mit der Umwelt, mit der Erde umgehen, wenn wir nicht alle so fucked up wären als Erwachsene wirklich. Und dann einfach mal so eine ganze Generation von Cyclebreakern, die es besser machen mit ihren Kindern. Es wäre so schön. Ich möchte aber ganz kurz mit dir noch auf die Beziehung zwischen Täter und Opfer eingehen, weil das ist was ich nämlich wirklich super spannend finde. Dieses Mädel, das da zum Opfer geworden ist, das war ja einfach random irgendein Mädchen. Die war nicht mal in irgendeiner Form von ernsthaften Beziehung mit dem Täter. Sie wurde zur Projektionsfläche für all seine unerfüllten Bedürfnisse und er hat dann sie auserkoren als das Böse, das es jetzt irgendwie zu eliminieren gilt. Und das ist ja auch was total creepy ist. Also wenn man sich überlegt, ich habe ja selber auch Töchter, Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass irgendjemand da draußen jetzt eine meiner Töchter jetzt irgendwie auserkürt als, ja, als Projektionsfläche und das dann noch so genährt wird durch diesen Hass und dieses Ganze, was ja damit reinkam, diese ganze Misogynie. Das ist schon krass, weil da kannst du deine Tochter erziehen, wie du möchtest und klare Grenzen setzen. Und wenn jemand komisch ist, bleib fern von dem, whatever. Und trotzdem kann dann halt sowas passieren. Und das Thema ist ja, ist mir gerade auch noch eingefallen, wir hatten ja ein paar Fälle jetzt in den Medien, in denen Kinder umgebracht haben. Also es ist ja gar nicht so weit weg von unserer Realität, auch in Deutschland. Und das finde ich irgendwie auch nochmal krass, ne? Also man geht ja schnell, dass man denkt, ach ja, und vielleicht war da irgendwie, das ist ja übrigens auch bei Erwachsenenfemiziden so, dass sehr schnell gesagt wird, ja, die waren ja in einer Beziehung und der hatte halt, das war aus Eifersucht, das war aus einem gebrochenen Herzen heraus, was ja schon absurd ohne Ende ist, dass man einem Mann dann auch noch ein geringeres Strafmaß gibt, wenn er eine Frau umgebracht hat, weil er ja mal in sie verliebt war. Also dass wir überhaupt, also dass Gerichte überhaupt hingehen und sagen, das hatte was mit Liebe zu tun. Das ist schon völlig absurd, aber jetzt bin ich gerade abgebogen. Und da quasi, also dieses, es kann absolut jeden treffen und das ist natürlich auch was Angst macht.
Was mir noch einfällt, ist halt ein Thema. Ich denke halt auch, also neben dem Thema, weil auf Instagram hat auch jemand gesagt, niemand hat verstanden, worum es, so fingen eigentlich alle Erzählungen über Adolescence an, niemand hat verstanden, worum es geht. Es geht ja um Väter und Söhne. Geht es ja in dem Ding. Und es stimmt. Es geht auch um Väter und Söhne. Und wenn wir über Väter und Söhne sprechen, müssen wir über transgenerationale Traumata und die Auflösung von diesen transgenerationalen Traumata sprechen. Und da sind wir dann wieder bei persönlicher psychologischer Arbeit. Ich kann Traumatherapie extrem empfehlen an der Stelle, weil wir reden ja über transgenerationale Traumata. Wir müssen auch wir könnten jetzt auch abschweifen auf Krankenkassen und wer was bezahlt und wieso das eigentlich nicht mehr bezahlt wird und warum es keine Plätze gibt und Post-Corona, die armen Kinder, müssen wir gar nicht drüber sprechen, niemand kriegt einen Platz, aber egal, jetzt mal ganz abgesehen davon, also darüber müsste man anfangen zu sprechen. Ich halte wirklich Traumatherapie für the shit im Moment. Das ist die Richtung, die man wählen sollte, weil nicht jede Therapie ist eine gute Therapie. Und natürlich ist es auch noch sehr individuell, was für wen passt. Und ich finde, natürlich müssten wir auch gesamtgesellschaftlich anfangen, darüber zu sprechen. Und darüber spricht für mich Adolescence auch. Was ist denn das Männliche und was ist denn das Weibliche? Weil wird immer darüber gesprochen. Es gibt zum Beispiel diesen Slogan, den ich jetzt verstanden habe inzwischen. The future is female. Habe ich verstanden. Es kommt tatsächlich einem konkreten Erleben in London, ich glaube der 20er Jahre oder so. Also so vor den Suffragetten war das der kam es ja aus einem ganz anderen Punkt. Aber ich finde, wir müssen halt grundsätzlich als Gesellschaft uns überlegen, weil es gibt ja auch die Idee, Geschlechter gibt es gar nicht und was soll überhaupt diese Konzentration darauf und so. Das auch aus meinen Beschäftigungen mit dem Sinn, glaube ich. Ich glaube, es hat einen Sinn, weswegen wir auf diese Welt kommen. Und ich glaube auch, wie wir biologisch gestaltet sind, hat einen Sinn. Ich glaube, es kann natürlich auch den Sinn haben, dass man auf die Welt kommt und sich der Herausforderung stellen soll, dass man im falschen Körper geboren ist und einen anderen möchte. Und die Möglichkeit ist gegeben. Ja. Ich glaube nicht, dass es so häufig ist, wie die meisten Menschen denken. Und ich finde, es ist eine sehr... Die muss man gut treffen, die Entscheidung. Und ich möchte nicht in der Haut stecken, auch desjenigen, der sie zu treffen hat. Ich glaube, bei manchen Leuten ist es super klar, wenn die dieses Empfinden ab 4 Jahren haben, was soll dann noch sein? Wenn jemand allerdings in dieser Phase, wo er merkt, dass sein Körper objektifiziert wird, ein junges Mädchen, und merkt, das ist mir alles so unangenehm, ich möchte eigentlich gar kein nicht mehr weiblich gelesen werden, dann muss man da sehr genau hingucken. Aber das ist wieder eine andere Sache.
Wieder ein anderes Thema. Jetzt driften wir komplett ab.
Aber ganz, ja, ganz grundsätzlich, finde ich, muss man, darüber spricht Adolescence, muss man über Archetypen sprechen. Man muss über das Weibliche sprechen. Also was ist das? Man muss über das Männliche sprechen. Und wie kann man sozusagen, wie kann man das Weibliche positiv leben und wie findet das Weibliche in der Gesellschaft einen akzeptierten, guten Platz? Und wie findet aber auch das Männliche, also wie kann dieses, weil das Männliche ist extrem verletzt und es gibt diesen Grundimpuls zu sagen, das ist gefährlich und ich verstehe den Impuls total. Das ist ja nicht deswegen gefährlich, weil wir endlich mal nach oben kommen wollen, wir Frauen, sondern es ist deswegen gefährlich, weil die Zahlen es sagen. Die Zahlen sagen, ja, dass Männer gefährlich sind. Das ist ein Riesenproblem. Aber deswegen, genau deswegen muss man darüber sprechen. Nicht aber, sondern und. Deswegen muss man darüber sprechen. Wie können wir als Männer mit unserer Männlichkeit uns in einer Art und Weise in Gesellschaft einbringen, die wieder positiv gelesen werden kann und eindeutig männlich ist? Und dazu müsste man über Archetypen sprechen. Und dazu müsste es eigentlich, müsste es eine Männerbildung, und es hat eben nichts damit zu tun, dass ich mir Glitzerklamotten anziehe und mir die Fingernägel mache. Das kann ich auch machen. Jeder, wie er mag, jedem Tier sein Pläsier. But that's fucking not it. Und es ist auch eine Verwirrung, die gerade bei diesen Jungs, die ich in Mitte dann sehe, wo ich so denke, also Berlin-Mitte spreche ich, ich lebe in Berlin, denke ich so, nee, tut mir leid. Das ist es nicht.
Das ist nicht die Lösung für toxische Männlichkeit.
Genau.
Ich weiß, was du meinst. Ja.
Und auch ganz immer dann total oder dann, ah, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ich weiß gar nicht. Also für mich, ne, es geht so weit. Ich könnte jetzt über die biologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen sprechen und dass sich für mich daraus ergeben sich dann Dinge. Aber wahrscheinlich führt es so weit, wie Männer sich wirklich positiv einbringen könnten. Und aber das können wir vielleicht an anderer Stelle dann einmal besprechen. Aber das finde ich halt auch was ich in Adolescence, wo ich wieder angefangen habe, ich habe da schon viel drüber nachgedacht, wo ich wieder angefangen habe, drüber nachzudenken, okay, wir brauchen ein neues Bild von Männlichkeit und wie kann die aussehen jenseits von unentschiedenen, wabbligen, richtungslosen, ich darf jetzt gar nichts mehr sagen, ich darf jetzt gar nichts mehr machen, Männern. Ich denke, naja, sorry, what is that? Ist ja auch furchtbar für eine mögliche Partnerin, so einen Mann dann an der Seite zu haben. Das ist jetzt nicht das, wo es hingehen soll, finde ich.
Weil ich möchte nämlich beide Gruppen nicht als Partner, sage ich jetzt mal so, als Frau.
Ja, genau.
Definitiv. Ich weiß genau, worauf du hinaus möchtest und ich möchte das auch ganz, ganz dick unterstreichen. Aber du hast recht, wir können da jetzt nicht deep diven.
Ja.
Ich finde jetzt, dieses Gespräch hat mich jetzt noch mal ein bisschen versöhnt mit Adolescence. Es war schön, mit dir darüber gesprochen zu haben. Ich werde das noch mal nachwirken lassen.
Weil ich bin ja wirklich so begeistert von Adolescence.
Ich weiß.
Und kann es auch nur jedem, der es jetzt hört, vielleicht auch mit diesem Hintergrund, und wir haben eine ganze Menge gespoilert, ich gebe es zu, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Asche auf unser Haupt. Ja? Aber es ist trotzdem bemerkenswert und wahnsinnig toll, sich anzugucken, finde ich.
Und ich finde, es gibt auch Fragen, die einfach offen bleiben dürfen, so wie jetzt die Frage nach, wie viel Täter, wie viel Opfer ist denn ein 13-jähriges Kind? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Das ist was, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Und der erste Impuls ist ja auch immer, naja, nicht immer, aber bei vielen Menschen ist der erste Impuls, naja, wenn ein Kind sowas macht, dann macht das nicht ohne Grund. Also dieses Grundangelegte, da muss irgendwas dahinter stecken, das ist schon bei vielen Erwachsenen da, habe ich gemerkt. Was ich auch gut finde, also irgendwann kommt der Punkt, an dem ein erwachsener Mensch zu 100% wirklich für seine Taten komplett selber verantwortlich ist und wo er hätte Schritte unternehmen müssen, um nicht komplett durchzudrehen. Definitiv Eigenverantwortung, ich liebe Eigenverantwortung. Aber gerade bei Kindern, also ein Kind, dem es gut geht, das emotional aufgehoben ist und das in Sicherheit und Frieden groß geworden ist, und damit meine ich auch den Frieden in der Familie, geht einfach nicht hin und bringt Klassenkameraden um.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Also Tatsächlich würde ich mir wünschen, dass es vor allem auf politischer Ebene und wir reden da über Bildungspolitik, dass es grundsätzlich einen Umdenken gibt, was genau das, die Themen, die wir besprochen haben, angeht, nämlich dass es überhaupt erstmal ein grundsätzliches Bewusstsein dafür gibt, dass wir alles psychologische Wesen sind, dass die Reihenfolge nicht ist, ich ändere im Außen was und dann wird sich im Innen was ändern, sondern die muss leider umgekehrt sein und dass es eine Notwendigkeit gibt, dieses Innere zu betrachten und damit umzugehen. Und das muss von politischer Ebene wirklich in Bildung reingebracht werden und dazu muss sich Bildung verändern. Und damit meine ich nicht nur Bildungsprogramme, die aufgesetzt werden, sondern wirklich ein tiefes Umdenken gibt hin zu Psychologie, die Einzug hält in sowohl Elternbildung. Also wieso stolpern alle in Elternschaft so rein? Wieso gibt es nicht, wenn man sagt, okay, da ist eine Schwangerschaft eine neue, wieso gibt es nicht direkt beim Gynäkologen, der das festgestellt hat, ah cool, wir haben hier übrigens 25 Kurse, ihr könnt da überall hingehen, um zu verstehen, wie gehe ich mit Schlaflosigkeit um, wie gehe ich mit mir selbst um, was für Schwierigkeiten, wie kann ich vielleicht nochmal, bevor ich dann meinen Schrott an meine Kinder weitergebe, hier sind so, diese Psychologen gehen alle mit euch nochmal durch, was da sein könnte, dass ihr mal checken könnt, was ihr vielleicht noch für Schwierigkeiten, das wäre so geil, wenn diese Angebote gäbe. Und dann genauso aber auch in dieser hypertechnisierten Art und Weise, wie Bildungseinrichtungen nur Wissensakkumulationsräume sind, wo ich doch aber den krassesten Hypercomputer in meiner Hosentasche habe, jeder dann irgendwann. Da brauche ich ja nicht Wissen akkumulieren, sondern ich muss Arten und Weisen, meine Gefühle zu regulieren und kreativ denken zu können, das muss geschult werden. Und da müsste man, und was für eine ultimative, auch angesichts von KI, Notwendigkeit es da gibt und wie Gesellschaft da sich verändern könnte, wenn wir Beziehungsarbeit auf Elternebene und auf Bildungsebene implementieren würden, von politischer Ebene ausgehend. Das fände ich wäre die geilste Veränderung, wenn irgendjemand verstehen würde, dass das überhaupt gebraucht ist. Und es gibt Ansätze ich bin jetzt gerade mit einer Organisation, wo ich mich als Ambassador ausbilden lasse, die heißt die IDGs, Inner Development Goals, die sich nach den Sustainable Development Goals haben die sich entwickelt, weil sie gesagt haben, ihr könnt nur diese Sustainable Development Goals umsetzen, wenn ihr auch innere Entwicklung vorantreibt. Deswegen würden wir jetzt von Harvard ausgehend diese Inner Development Goals anstreben. Und die versuchen genau das. Die versuchen genau in Bildungsinstitutionen reinzugehen und in politische Institutionen und auch in Firmenstrukturen von großen Firmen, um diese Veränderungen anzustreben und ich hoffe so sehr, dass das gelingt und das würde ich mir wünschen.
Dankeschön. Liebe Zuhörenden, das war viel. Ich hoffe, dass ihr und sie, dass sie weitergekommen sind. Mir hat es auf jeden Fall was gebracht und danke fürs Zuhören.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Sonja Howard. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de.